das ist völlig absurd. Also das ist eins meiner größten Learnings, dass ich UX-Writing oder grundsätzlich das Texten, dass ich das deutlich unterschätzt habe. Vor 10 Jahren habe ich das als PO alles selber gemacht und meinte, ich könnte das gut. Ziemlich sicher konnte ich es nicht gut und kann es wahrscheinlich auch heute noch nicht gut. Aber dass da halt messbare Effekte sind, die diese relative CR so stark beeinflussen, was ich wirklich erstaunlich finde.
Hallo ihr lieben Digitalos, herzlich willkommen zu den Digital Product Talks. Heute sprechen wir mit Thorsten Steinbach. Er ist Chief Product Officer bei Verivox. Verivox ist eine Vergleichsplattform für Energie, Finanzen, Telekommunikation und mehr. Eine Plattform, bei der UX und Conversion natürlich entscheidend sind. Und warum UX/UI in regulierten Märkten so wichtig ist, Nutzerfreundlichkeit trotz komplexer Prozesse entscheidend ist, welche Rolle tatsächlich auch die Marke in der UX der Verivox-Produkte spielt, welche Features und Innovationen für Verivox in den nächsten Jahren im Fokus für das Vergleichsportal stehen werden. Genau um diese Themen geht's heute, das erfahrt ihr jetzt in dieser Episode. Los geht's, viel Spaß! Hallo Thorsten, schön, dass du da bist. Zum Anfang stell dich doch bitte einmal unseren Hörenden vor. Wer bist du und was machst du bei Verivox?
Hallo Felix, hallo Daniel, schön bei euch zu sein. Ja genau, mein Name ist Thorsten. Ich bin bei Verivox seit ungefähr 3 Jahren. Bin da sogenannt Chief Product Officer, das heißt verantwortlich für die Bereiche Produktmanagement, Interaction Design, Visual Design und Research. Davor habe ich in kleinen, mittleren und großen Companies gearbeitet. Kleine Companies, auch welche, die ich selber gegründet habe und dann auch zum Teil verkaufen durfte. Und größere Companies, sowas wie die Deutsche Post, DHL. Das heißt, sowohl halt eben Startup-Luft halt eben über Jahre geschnuppert, als halt eben auch Konzernluft und mittlere Company genau halt eben dazwischen. Und dazwischen ist dann auch Verivox wiederum angesiedelt. Ansonsten komme ich aus dem, so sagt man es zumindest, wunderschönen Hamburg. Ich glaube, die Leute sehen meist halt nur die Innenstadt und sagen deshalb, das ist alles total toll halt eben. Also bitte nicht missverstehen, ich liebe Hamburg sehr. Wohne mit meiner Familie, aber ein bisschen außerhalb. Hab 2 Kinder, 2 Töchter, die der wichtigste Teil neben meiner Frau in meinem Leben sind. Und somit das Ganze dann aus meiner Sicht sehr, sehr schön abrunden. Hintergrund übrigens bei mir ist BWL und Psychologie als Studienhintergrund. Und das hilft durchaus in diesem ganzen Connect, den ich jetzt beruflich mache, dann auch sehr.
Ich finde für die Zuhörenden immer, ist immer ganz spannend und für uns natürlich auch, die wir, Daniel und ich, haben noch nie als CPO in einem großen Konzern gearbeitet. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was macht der Thorsten den ganzen Tag? Der geht morgens ins Büro. Was macht so ein CPO den ganzen Tag und in der Woche und in den letzten 3 Jahren bei Verivox in deinem Fall?
Wie kann man sich das vorstellen, so ein Job? Also grundsätzlich erstmal, ich arbeite sehr viel von zu Hause aus, aber meine Reiseunterlagen meinen letztes Jahr gezählt zu haben, dass ich 100 Tage unterwegs gewesen sei, in unterschiedlichen Standorten von uns. Das heißt München, Leipzig, Heidelberg und auch Berlin, in denen wir unsere Standorte haben. Das glaube ich nicht ganz, ich würde eher so auf 60 schätzen, aber auch das ist schon halt eben deutlich genug. Wie sehen so meine klassischen Tage aus? Also Nummer 1, und das ist absolute Selbstkritik. Mein Terminkalender ist Grütze, also das ist alles andere als gut. Auf jeden Fall 0 vorbildlich, weil im Kern ist es so, dass ich den Großteil der Zeit eigentlich in Termin sitze und den Großteil der Zeit dann eigentlich von einem kompletten Thema zu einem ganz, ganz anderen kompletten Thema switche. Es sind viele inhaltliche Themen, aber es sind auch viele Führungsthemen. Also die Schwerpunkte ändern sich teilweise. Das heißt, es sind viele Sachen, die sich um das Thema Weiterentwicklung und Exzellenz sicherlich drehen von Menschen bei uns. Ein anderer großer Themenblock ist aber das Thema, die einzelnen bei uns sogenannten Wertschöpfungsstreame, in denen die Produkte dann und Services aufgehangen sind. Also zum Beispiel ein Elektrizitätsvergleich oder ein Kreditvergleich oder ein Kfz-Versicherungsvergleich. Diese Streams, da halt eben einen gewissen Überblick zu verhalten und am Ende des Tages auch halt mit der Struktur, die wir haben, in diese gesamten Forecast-Themen und Budget-Themen, Personal-Themen einzugehen. Das ist ganz viel Stakeholder-Management, was da halt eben im Kern ist. Und ansonsten sind es auch viele, sind es durchaus auch viele Standardtermine, die dem Alignment und der Transparenz dienen, wo es eher darum geht, auch dann die Informationen, die auch ich bekomme, und das sind ja in der Regel halt eben dann qua Rolle einfach mehr als viele andere, die dann auch entsprechend in die richtigen Kanäle dann zu verteilen, sodass die Menschen einfach gut informiert sind, dass ihnen klar ist, wohin wir gehen wollen, wieso wir da hingehen wollen im Zweifel und was vielleicht aber auch andere Optionen sind oder wie halt grundsätzlich diese Guidelines aussehen. Also das heißt, es ist durchaus, also jeder Tag ist unterschiedlich, aber im Kern heißt das halt wirklich, und da komme ich wieder auf mein mittelmäßiges Zeitmanagement zurück, ist es schon, wenn ich mir angucke, wie viele Termine ich am Tag habe, dann sind das irgendwas zwischen 8 und 14 oder so, je nachdem. Das ist absurd hoch, das ist auch etwas, woran ich fairerweise selber arbeite, aber aktuell ist das die Realität. Und durch diese Bereiche, also was ich vorhin gesagt habe, Interaction Design, Visual Design, Produktmanagement und Agile Coaching, ist der Context-Switch dann nochmal stärker, aber halt eben auch das Verständnis von jeder unserer Business Units und jeder unserer Value Streams, die wir haben, muss ebenso mitgegeben sein, weil als Produkt ist man dann natürlich immer sehr, sehr ganzheitlich dabei und möchte sehr, sehr ganzheitlich da drauf blicken. Und das macht es immer ein bisschen herausfordernd. Aber so ungefähr sehen die Tage aus bei mir. Das heißt, immer geprägt von vielen Terminen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, und deswegen bist du ja auch zu Gast in unserem Podcast, dass das Thema User Experience relativ hoch aufgehangen ist bei euch, weil es geht ja bei Verivox am Ende darum, Produkte mit sehr, sehr vielen Parametern, unterschiedlichen Charakteristika zu vergleichen. Und Vertrauen ist sicherlich ein ganz großes Thema, ja, dass Nutzende zu euch kommen und sagen, ich vertraue Verivox, dass die mir den richtigen Stromvertrag raussuchen. Also welche Rolle spielt UX UI für dich als CPO und wie schafft ihr es, dass, ja, dass ihr eine UX zur Verfügung stellt, die sich einfach, reibungslos, sicher und vertrauenswürdig anfühlt?
Ja, also vielleicht das Ganze in zwei Aspekte zu untergliedern. Aspekt Nummer eins, welche Rolle spielt's? Und Nummer zwei, wie schaffen wir das? Nummer eins, welche Rolle spielt's bei uns? Jetzt kann man das nicht nur am Personal festmachen, aber wenn man mal schaut, wie stark wir investiert haben in den Aufbau, in unser UX-Design, aber auch in Research, sogar fast noch mehr in Research, dann ist das extrem stark. Es gibt Companies da draußen, die das halt eben vielleicht noch viel stärker haben. Bei uns ist aber so, dass halt, wir haben jetzt ungefähr Pi mal Daumen, je nachdem wie man zählt, sagen wir mal halt eben 15 Produkte, auf die wir uns fokussieren und vielleicht irgendwie insgesamt 30 oder 50, je nachdem wie man das einkategorisiert. Aber in den Fokusprodukten sind überall Researcher und Designer drin. Da gibt es keine Überschneidung oder ähnliches, weil wir die Erfahrung gesammelt haben, dass dann der Fokus fehlt. Der Großteil der Zeit mit Standard-Meetings irgendwie drauf geht, mit hohem Context-Switch, weil das grobe Verständnis muss ja einfach da sein, oder das eigentlich nicht das grobe, sondern das exakte Verständnis muss ja eigentlich da sein. Wer sind meine Kunden? Wer sind die Segmente? Was haben die für Herausforderungen? Wovon träumen die? Was haben die für Wünsche? Was für Bedürfnisse? Was ist ihnen wichtig? Und davon dann halt eben aufgrund des Kundenverständnisses, des Problemverständnisses, der Herausforderungen, dann adäquate Lösungen zu entwickeln, die halt, da komme ich schon ein bisschen aufs Wie, die halt dann entsprechend zu vertesten. Ich gehe da gleich gerne mal kurz näher drauf ein, die dann entsprechend zu vertesten. Und da haben wir natürlich auch teilweise Möglichkeiten, die andere Companies nicht haben, durch auch einen gewissen Traffic sicherlich, die dann halt eben auch zu vertesten und dann zu sagen, das ist eine gute Idee oder das ist keine gute Idee am Ende des Tages. Ich gehe auch gerne gleich nochmal drauf ein. Wann es vielleicht einen Trade-off gibt, vielleicht ist das auch noch eine Frage, wann es vielleicht einen Trade-off gibt zwischen halt Kundenprobleme lösen und Profit machen. Weil das auch eine ganz spannende Frage teilweise ist. Also, wie wichtig ist uns das? Sehr wichtig ist uns das Ganze. Der Aufbau bei uns zeigt das, glaube ich, sehr, sehr stark. Aber auch die Wirkung, die erzielt wird, beispielsweise hinsichtlich dem Anteil an Umsatz oder auch dem Anteil an Profit, der in den letzten Jahren sehr, sehr stark nachweislich gestiegen ist bei uns in der Company, der macht das deutlich, wie wichtig das ist. Zu dem Wie. Also bei uns gibt es mehrere Aspekte. Grundsätzlich ist es so, dass wir einen sogenannten Discovery- und Delivery-Prozess haben. Das heißt, es ist eigentlich halt eben nicht wirklich getrennt, aber es geht ineinander über. Das heißt, für neue Themen, und da würde ich von existierenden Themen einmal kurz den Unterschied machen. Bei neuen Themen heißt das so viel, wie das die Frage ist, sind das ganz neue Produkte, ganz neue Geschäftsmodelle, die wir da haben? Oder sind das halt eben einfach nur Kosten-Nutzen-Verbesserungen? Nur zu dem Thema Geschäftsmodelle. Was wir tun ist, bevor wir halt ganz neue Produkte oder ganz neue Innovationen eingehen, gucken wir uns das Geschäftsmodell ganzheitlich an. Und das startet, und das ist auch nochmal etwas, wo, glaube ich, der Stellenwert auch ein bisschen dann gesehen werden muss im Gesamt-Verivox-Universum. Wir fangen an, auch hier, mit dem Kunden, dem Problem und der Lösung. Und gehen von dort aus dann weiter in Themen wie Unique Value Proposition, wie Metriken, wie Channels, wie Markt, wie Existing Alternatives, wie Revenue Streams, wie Cost Streams etc. Und am Ende des Tages halt ein bisschen Business Case dahinter zu haben. Aber wir fangen an bei den Kunden. Konsequent. Und das ist, glaube ich, ein Erfolgsrezept, was nicht immer funktioniert natürlich, aber mit der Vorgehensweise reduzieren wir die Wahrscheinlichkeit zu scheitern oder anders formuliert, wir erhöhen die Wahrscheinlichkeit des Erfolges. Also Geschäftsmodelle sind das eine, das heißt, das wird sich vorher angeschaut. Wenn es ein kleineres, unkomplexeres Geschäftsmodell ist, kann das sehr, sehr schnell gehen. Aber es gibt auch Research oder halt eben Discoveries, die nicht nur diese kleinen Produktdiscoveries sind, die ich häufig bei LinkedIn-Influencern sehe, die halt sehr stark sich auf das Thema Kunde-Problem-Lösung, also auf den Problem-Solution-Fit konzentrieren, vielleicht manchmal noch auf den Product-Market-Fit. Sondern es ist deutlich größer gedacht, weil halt in dem Moment, wo du an einer Einschraube drehst, eine andere sich verändert. Deshalb muss es ganzheitlich gedacht werden, aber fängt beim Kunden an. Ein zweiter Punkt wäre, wenn wir... Also dann wird das Geschäftsmodell rudimentär in ein paar Gates evaluiert, wenn es halt eben gut ist und wenn es eine Perspektive bietet in der Priorisierung, in der Relation zu anderen Themen, dann gehen wir das an und setzen es iterativ Schritt für Schritt um. Schauen, dass wir, ohne jetzt auf die Begrifflichkeitsherausforderungen von Begriffen wie MVP oder Beta-Phasen oder Ähnliches einzugehen, aber auch dort fangen mit dem möglichst kleinsten Inkrement an, schau, dass du nach und nach dann iterierst. Und auch dort gibt es dahinter halt eben zwei, drei Gates, die dann entsprechend checken, ist das valide, was wir uns vorher überlegt haben, oder sind das vielleicht Sunk-Costs und wir sollten das Ganze killen, oder ist es etwas, was wir iterieren sollten weiter, oder vielleicht sogar ein Pivot machen sollten, weil ja, Problem total verstanden, aber die Lösung ist einfach nicht adäquat gewesen, oder ja, es löst ein Kundenproblem, aber es bringt uns halt eben leider keinen Umsatz und keinen Profit. Und das kann auch passieren. Und das ist aus meiner Sicht nicht häufig der Fall. Zu 90% gibt es da aus meiner Sicht eine Übereinstimmung. Das, was Kundenprobleme löst, das kann man auch gut monetarisieren. Aber es gibt ein paar seltene Fälle, wo es ein Trade-off ist. So ist ungefähr diese großen Themen. Und bei den kleinen Themen geht es halt jede Woche. Also Continuous Deployment etc. Das heißt wirklich halt jede Woche kleine Änderungen, Dutzende Änderungen, die jede Woche halt über den Ether flippern bei uns. Die halt sehr stark, wir haben verstanden, in dem letzten Nutzertest, und Nutzertests finden auch jede Woche in unterschiedlichen Business Units mehrmals statt, wir haben verstanden, das ist quantitativ oder qualitativ ein Problem. Da gehen wir sehr stark immer auf eine Funnel-Betrachtung, um zu gucken, wo ist ein Problem, dann reinzugehen, zu verstehen, was ist das Problem, das meist eher qualitativer Natur, also quantitativ ist der Funnel, CR beispielsweise sich anzuschauen, wo sind größere Drops, wo sind Microinteractions, die nicht mehr funktionieren. Dann reinzugehen, zu verstehen, was ist das Problem. Dann halt unterschiedliche Lösungen, ja, egal ob es ein Design Studio ist, Crazy Eight, was auch immer, der hat Dutzende Methoden, die da ja im Methodenkoffer normalerweise sind. Gleiches gilt natürlich für die qualitative Problemanalyse in dem Methodenkoffer, das auch vielfältig ist, aber sehr häufig Tiefeninterviews bei uns. Five times why, etc. Mhm. Und wirklich diese Probleme in der Tiefe auch zu verstehen, zu den Root Causes zu kommen. unterschiedliche Lösungen. Dann natürlich die schwierige Frage, okay, welche Lösung probieren wir jetzt als erstes aus? Das muss dann einfach eine Entscheidung sein, die dann entsprechend da zutage tritt. Und dann schaffen wir es häufig bei unseren Produkten, das ganze AB oder Multivariat zu vertesten. Und dann sehen wir wieder halt die quantitativen Elemente, sprich wir sehen, ob eine Lösung besser oder schlechter funktioniert. Selbstverständlich haben wir da auch die klassischen Herausforderungen, Signifikanz, ja, nein. Manchmal ist es halt einfach nicht signifikant oder muss eine Entscheidung unter Unsicherheit getroffen werden. Aber diese klassischen Themen haben wir natürlich auch. Und das passiert eigentlich sehr, sehr häufig, also jede Woche bei uns über unterschiedliche Produkte hinweg, dass diese kleinen, schnellen Iterationen da sind. Ein abschließender Satz. Das, was spannend ist aus meiner Sicht, ist, was wir tun. Wir haben die absolute CR von der sogenannten relativen CR entkoppelt. Was heißt das? Durch diese AB-Multivariate-Tests, also durch Split-Testing, kannst du ja alle Elemente, alle Variablen exkludieren, die halt normalerweise auf eine absolute CR einwirken. Markteffekte, halt Marketing-Effekte, Traffic-Elemente etc. Und kannst dich nur auf das, was du verändert hast, fokussieren und auch nur das durchtesten. Und das, was relativ dann besser wird. Das, was relativ dann besser wird, genau das ist das, was wir halt messen. Und einige Produkte, die schon jahrelang existieren, haben relative Conversion Rate Uplifts zwischen halt 15 bis halt eben 30-40%. Und das sind krasse Nummern und die kommen deshalb zustande, weil die genau richtig halt eben in der Methodik strukturiert, fokussiert vorgehen und in dieser Logik, die ich gerade eben erzählt habe. Und das ist etwas, wo ich tatsächlich, was auch nicht perfekt läuft immer, aber worauf ich schon sehr stolz bin, dass wir in dieser Art arbeiten, weil wir dann auch zeigen können mit der relativen CR, was macht das an mehr Umsatz für diese Company und was bringt es an mehr Profit. Und das ist nicht unerheblich.
Mir geht da auf alle Fälle das Herz auf, wenn man so akkurat, wie du es beschreibst, an diese Themen rangeht. Mich interessiert auf alle Fälle, gab es so Beispiele, hast du konkrete Beispiele, wo du sagst, das haben wir eigentlich uns erst so gedacht, dann kam es ins Testing, dann kam irgendwie ein Thema auf und dann war eigentlich die Lösung und das hat tatsächlich dann zu diesem riesen Uplift geführt. Oder vielleicht sogar das noch interessantere Beispiel, die vermeintliche Lösung hat dann eigentlich überhaupt nicht funktioniert und man musste wieder zurück auf los gefühlt.
Also es gibt zu allem davon Beispiele. Es gibt die Beispiele, dass wir ein gesamtes Geschäftsmodell uns angeguckt haben oder ein neues Produkt, so wie zum Beispiel Solarpanels. Also das Thema Solar ist ja durchaus etwas, was halt nicht ganz irrelevant für unsere Zukunft ist. Und man sieht es ja auch schon halt eben in der jetzigen Entwicklung, also auch gerade das Thema Balkonkraftwerke beispielsweise, das ist ja durchaus auch etwas, was halt, oder auf Dächern von Häusern, das ist ja jetzt nichts, was gar nicht existent ist. Und das ist schon ein schweres, komplexes Themengebiet, wo eigentlich Verivox sich durchaus was sagen könnte, lasst uns da halt eben Guidance geben, neutraler Natur. Und lasst uns schauen, dass wir Kunden halt eben zu der besten und einfachsten Lösung bringen, die für jeweils den Kunden dann die beste ist. Und wir haben da eine Discovery gemacht und haben einfach gemerkt, dass das halt eben ganz schwer für uns machbar ist, aus dutzenden Gründen, und haben das dann komplett verworfen. Das heißt, wir haben uns explizit dagegen entschieden, dieses Thema, jetzt vor einem Jahr war das ungefähr, anzugehen. Das heißt nicht, dass wir es nicht in der Zukunft angehen würden, aber Stand heute löst es nicht gut genug die Probleme von Kunden und es bringt uns auch nicht genügend Umsatz oder Profit. Ein Beispiel. Zweites Beispiel, die Probleme der Kunden halt falsch zu verstehen. Was wir gemacht haben dort, also auch da gibt es wirklich viele Beispiele, wo wir schlichtweg anscheinend eher oberflächlich geblieben sind bei dem Problemverständnis und nicht wirklich den Root Cause verstanden haben. Und da gab es Beispiele, beispielsweise wir haben auch hier zum Beispiel ein Ausbruch, wir haben überlegt, ob wir einen sogenannten Moving Service anbieten. Also 30% oder 15%, je nachdem, wie man es auch hier rechnet. Der Kunden, die beispielsweise einen Stromvertrag neu abschließen, tun das aufgrund von einem Umzug. Das gilt auch für Breitband beispielsweise. Und dann dachten wir uns, naja gut, das ist dann ja naheliegend, dann könnte man ja so eine Art Bundle-Lösung vielleicht halt für den Kunden finden, weil der muss sonst das machen, das machen, das machen. Kunden haben uns gespiegelt, dass das irgendwie für die blöd ist, dass das Mehraufwand ist. Das haben wir in vielen qualitativen Interviews immer wieder gehabt. Und dann war auch der Wunsch ganz explizit da nach Moving Service. Jetzt kann man halt die Legende Henry Ford wieder mal bemühen und sagen, die haben sich schnellere Pferde gewünscht. Hätte ich die gemacht, hätte ich niemals halt irgendwie wirklich eine gute Car Company gemacht. Ob das nun so passiert ist oder nicht, aber der Kern, den Kern ist sicherlich häufig auch etwas Wahres dran an dieser Grundlogik. Aber auch dort, wir haben diesen Moving Service evaluiert. Die Daten sprachen alle dafür, die wir da hatten. Und wir haben es aber, die Traktion, die das entwickelt hat, die war überschaubar. Das heißt, auch dort war es unserer Ansicht nach eher halt eben Thema des Problemverständnisses, aber teilweise auch halt eben, dass die Lösung dann vielleicht nicht das Problem perfekt gelöst hat. Das heißt, das Problem war vielleicht nicht groß und vor allen Dingen nicht häufig genug. Ja, und die Lösung halt eben passte dann halt eben noch nicht dazu. Und es gibt viele kleine Beispiele, die jede Woche passieren. Und das sind dann so absurde Sachen, dass teilweise hohe CR-Improvements alleine nur durch halt die Benamung oder durch das UX-Writing sich verändern. Und das ist völlig absurd. Also das ist eins meiner größten Learnings, dass sich UX-Writing oder grundsätzlich das Texten, dass ich das deutlich unterschätzt habe. Vor 10 Jahren habe ich das als PO alles selber gemacht und meinte, ich könnte das gut. Ziemlich sicher konnte ich es nicht gut und kann es wahrscheinlich auch heute noch nicht gut. Aber dass da halt messbare Effekte sind, die diese relative CR so stark beeinflussen, das ist vielleicht ein drittes Beispiel, was ich wirklich erstaunlich finde. Neben den ganzen kleinen auch Interaction-Verbesserungen, was Filter anbelangt, was Resultatslisten anbelangt, was ganz andere Onboarding-Logiken anbelangt. Also es gibt eigentlich Dutzende Beispiele, Daniel, die da aufzuführen sind. Aber das ist vielleicht mal grob wenigstens.
Jetzt würde ich gleich, also das mit dem UX-Writing können wir nur unterschreiben. Das sehen wir auch in unserer täglichen Arbeit, welchen massiven Impact das haben kann und wie sehr es auch aber immer noch unterschätzt wird, beziehungsweise so als so stiefmütterlich behandelt wird. Da würde ich gleich gerne den Bogen spannen zu User Experience, Design und Marke, weil UX-Writing hat ja auch viel was damit zu tun, wie ich im Prinzip als Marke mich dann in Schriftform darstelle. Ja, also was ist meine Tonalität? Also es hat natürlich auf die Conversion Rate sicherlich einen Einfluss und muss natürlich auch die Nutzenden so leiten, dass sie sich gut aufgehoben fühlen, dass alles klar ist, dass klar kommuniziert wird. Aber spielt dann auch tatsächlich die Marke Verivox bei euch da eine Rolle und sagt dann Brand, hier, das ist unsere Tonalität und bitte berücksichtigt das beim UX-Writing oder lassen die euch dann noch in Ruhe?
Ja, das ist ganz spannend. Also zwei Sachen. Ich bin ein absoluter Freund von absoluter Cross-Funktionalität. Also heißt, die Business Unit bei uns, diese Wertschöpfungsstreams, die sind alle absolut cross-funktional gebaut. Das heißt, da spricht der Key-Counter mit dem Researcher oder halt eben der Designer halt mit dem Marketeer. Na klar, der PO noch immer eine besondere Rolle, aber trotzdem, die arbeiten, die gewinnen gemeinsam als Team und die verlieren gemeinsam als Team. Was ich nicht haben möchte, ist, nee, Marketing hat Schulden, nee, Produkt hat Schulden. Natürlich passiert das halt eben. Manchmal auch auf der Suche nach Fehlern in der Vergangenheit, um daraus zu lernen, manchmal auch im besten Willen, aber das nochmal vorweggeschickt. Und das heißt aber auch, dass die erste Frage, die man sich, glaube ich, stellen muss, was bedeutet denn Brand? Und was ist das überhaupt? Und dann, welche Verbindung hat das zu UX? Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel miteinander gemeinsam. Ich sage auch, wieso. In der Definition ist das für mich, wird das häufig mit Brand-Kampagnen aus meiner Sicht gleichgesetzt. Und das ist eine unzureichende Definition, zumindest aus meiner Sicht. Sondern ich glaube, dass Brand fast alle Interaktion ist, die mit der Marke zu tun hat. Das heißt, das gilt sowohl mit Kampagnen, also die TV-Verivox-Spots oder auf Social Media, auf TikTok, auf Facebook, auf Instagram etc. Natürlich auch halt eben Displays, natürlich auch halt eben E-Mail, Push-Notifications, eigentlich alle Kanäle und die sind sehr vielfältig bei uns, die wir haben. Überall dort wird Marke immer mitkommuniziert und immer mitvisualisiert und immer miterlebt. Zweitens, On-Site, das heißt auf dem Produkt selber. Auch dort ist Marke spürbar, wenn ich, und ich mache das mal an einem Beispiel von, keine Ahnung, ich kaufe mir ein Auto. Und ich habe ganz lange auf einen tollen, vermeintlich tollen BMW gespart, unabhängig mal ob elektrisch oder Verbrenner jetzt. Und dann kaufe ich mir den, da ist alles super, aber nach einem Tag geht der kaputt. Und das ärgert mich unfassbar doll, weil ich habe ja jetzt ja ganz viel Geld investiert und plötzlich geht er dann halt eben kaputt und jetzt kann ich den gar nicht benutzen. Ich habe mich so sehr darauf gefreut, ich habe so lange darauf gewartet. Und dann gehe ich in die Werkstatt oder zu dem Service und die sagen mir, ja, also, na Herr Steinbacher, also es tut mir leid, aber das ist jetzt erstmal Ihr Problem. Wir haben in den nächsten 3 Monaten halt eben keinen Werkstatttermin für Sie frei. Da müssen Sie halt nochmal irgendwie, wir können den Leihwagen geben, natürlich gegen Geld, so pro Tag. Ja, aber es tut mir jetzt erstmal leid. Wenn jemand von BMW zuhört, das ist jetzt nur ein Beispiel halt, bei euch ist ganz sicher der Service deutlich besser. Aber wenn das so wäre, dann würde ich unfassbar frustriert sein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich sage, never ever kaufe ich mir so ein Ding wieder. Oder dann noch eine Werkstatt, dann wird es irgendwann repariert und die Werkstattrechnung geht halt nicht auf Garantie oder ähnliches, sondern die sagen ja hier, Entschuldigung, Motor halt eben im Arsch und ähnliches. Nehmt es mir nicht übel, aber es sind nochmal irgendwie 15.000, 20.000, die du drauf zahlen musst. Dann werde ich mir never ever wieder ein BMW kaufen. Und das ist eine nachhaltige Schädigung der Marke, zumindest bei dieser Person. Was ich dann sagen möchte ist, als Analogie ist das auf das On-Site-Erlebnis zurückzuführen. Wenn ich in dem Produkt ein schlechtes Erlebnis habe, das, was wir in der Regel User Experience nennen, sowohl von der, egal ob von der Usability oder halt eben von anderen Erfahrungselementen, dann wirkt sich das unmittelbar auf die Marke aus. Wir haben da auch entsprechend quantitative Evaluationen gemacht, die das sehr stark zeigen. Und das ist sehr, sehr wichtig, da zu unterscheiden übrigens zwischen Neu- und Bestandskunden. Und dann sage ich gleich das dritte Element von Marke. Neukunden ist es sehr, sehr wichtig, halt eben diese Werbung und die ersten Kanalansprachen. Je stärker die Menschen Bestandskunden sind beim Produkt, umso wichtiger ist das Produkt und der Service. Und das wird viel wichtiger als die Kampagnen. Lichtjahre wichtiger. Also am Anfang ist es dieses Gefühl für eine Marke, was ich habe, damit ich mich damit identifiziere und das toll finde und sage, das ist spannend, das, so möchte ich auch sein, das ist mein Leben. Aber halt eben dann ist es wichtig, nicht nur dieses Versprechen zu halten, sondern halt eben auch das wirklich zu delivern im Produkt. Und halt hinten raus dann auch noch den Service zu bieten. Und das war mein Beispiel mit BMW. Ich habe einen tollen Werbespot, das gehört zu Brand. Aber auch das Erlebnis mit dem Auto selber ist essentiell wichtig für die Marke. Und der Service hinten raus, der ist auch essentiell wichtig. Und das Markenerlebnis ist somit ein ganzheitliches. Und so begreife ich zumindest Marke und Brand. Das heißt, wenn ihr danach fragt, das gehört einfach alles miteinander zusammen. Aber ja, es finden bei uns stetige Abstimmungen statt. Wir waren, vor ein paar Jahren waren wir daran, glaube ich, nicht gut genug. Mittlerweile werden wir da jeden Monat, jede Woche besser da drin, dass wir gemeinsam, also vor allen Dingen Produkt, UX und halt auch die Marketingkolleginnen und Kollegen, dass die miteinander sprechen und versuchen, gemeinsames Verständnis zu finden. Gemeinsames Verständnis von unseren Endkunden, gemeinsames Verständnis vom Research. Nicht, dass wir nach draußen irgendwas anderes kommunizieren, als das, was wir beim Produkt nicht halten. Und der Service oder der Customer Service hinten raus hat keine Ahnung, was sich Marketing und Produkt und UX da überlegt haben, sondern dass das aus einem Guss ist für den Kunden. Passiert das immer bei uns? Perfektion und jeden Tag? Ganz sicher nicht. Ist das aber grundsätzlich ein Anspruch, den wir haben? Ja, ist es.
Jetzt hast du gerade im Prinzip, ich würde dich gerne jetzt nicht so mitnehmen zu unseren Pitches, weil du hast den perfekten Kobi-Pitch gerade abgeliefert. Wir haben ja eine eigene Methode entwickelt, wie man die Marke in die Experience reinbacken kann, unsere UXI. Und das war im Prinzip wirklich mit Feenstaub obendrauf das, was wir den Unternehmen da draußen sagen. Weil es, genauso wie du sagst, es macht keinen Sinn, über Marketingaktivitäten, du wächst ja Begierde, erzeugst gewisse Bilder und Annahmen im Kopf der Menschen und das Produkt muss es einlösen und verstärken im Idealfall, ja. Und da kannst du sehr viel richtig machen und dann spielen Brand Experience, User Experience, geben sich die Hände. Kannst da sehr, sehr viel kaputt machen, wie du mit deiner Autokaufanalogie schön beschrieben hast. Habt ihr denn Methoden oder Mechaniken implementiert bei euch, um sicherzustellen, dass sich auch die Verivox User Experience nach den Markenwerten oder nach der Positionierung, nach dem anfühlt, was ihr dann über die Kommunikation auch nach außen spielt?
Also was wir schon tun ist, dass wir diese Analysen in der quantitativen Dimension und teilweise auch in der qualitativen Dimension retrospektiv nachführen. ist das so, dass das perfekt aufeinander abgestimmt ist? Nee, das glaube ich nicht, sondern da haben wir, glaube ich, noch auch Herausforderungen und Potenzial zur Verbesserung. Und wenn ich übrigens von Potenzial zur Verbesserung meine, dann glaube ich, dass wir trotzdem auf einem guten Niveau sind, wenn ich mir andere Companies angucke. Aber ich finde, man muss sich auch immer ein bisschen ehrlich machen und kann das auch nach draußen sehr authentisch vertreten, dass das vielleicht noch ein Punkt ist, an dem wir Verbesserungsbedarf haben. Also was machen wir konkret? Natürlich analysieren wir sowohl halt eben aus einer, nennen wir es mal, Brand-Research-Perspektive und einer UX-Research-Perspektive, wie halt unterschiedliche Produkte, aber auch Brand im Allgemeinen oder Verivox im Allgemeinen letztes Jahr halt eben oder letzten Monat oder letzte Woche oder letzte oder gestern gelaufen sind. Da gehört natürlich zu, dass wir unterschiedliche Metriken uns anschauen, wie beispielsweise die Auswirkung auf Aided und auf Unaided Brand Awareness beispielsweise. Und das ist natürlich sehr, sehr stark aus einer Brand-Perspektive. Aber natürlich gucken wir uns auch an, wie sich unterschiedliche Elemente, die halt vorab definiert werden, wie die sich entwickeln. Also wie ist das Vertrauen zu uns gestiegen oder nicht? Und da gibt es halt ein multiples Fragenset, was uns dabei hilft, auf das Thema Vertrauen beispielsweise zurückzukommen. Die Frage ist halt eben, wie hoch ist die Einfachheit oder nicht? Hat die sich verbessert oder nicht? Wie konsistent ist die Markenkommunikation? Wie ist diese Markenkommunikation? Wie wirkt sie halt eben auf Menschen? Und überall dahinter gibt es halt multiple Fragensets, die dann halt versuchen, im quantitativen Bereich dann entsprechend eine Gewichtung zu finden, sodass man eigentlich für jeden dieser unterschiedlichen Werte, meistens sind das so Skalen zwischen 8, 9, 10 Werten oder so, die dann halt da sind, wo wir dann ganz gut sehen, wo haben wir uns verbessert, wo haben wir uns im Zweifel auch verschlechtert, weil das auch passiert, das gehört leider auch zur Wahrheit dazu, um dann darauf halt eben versuchen, qualitativ auch da wieder reinzugehen und da halt besser zu verstehen, was da wirklich das Problem war, weil das sehen wir sehen ja nur bei den quantitativen Daten immer, dass da ein Problem ist. Häufig halt nicht wirklich was, außer halt so ein Best Guess, aber der ist ja gerne auch mal verkehrt. Insofern da halt qualitativ reinzugehen und das zu verstehen, das ist eher der Versuch der Herangehensweise. Und was wir besser machen in der jüngsten Vergangenheit oder aber auch nach vorne gerichtet, ist aus meiner Sicht, dass wir stärker halt eben auch dort UX-Produkt und Brand, also das Marketing selber, in die Kommunikation miteinander gehen, uns die Sachen angucken. Eine Besonderheit, die wir haben, ist, dass wir differenzieren auch stark in Neukunden und Bestandskunden, weil über den Lebenszyklus eines Kunden und ob jemand loyaler Kunde ist oder Neukunde ist, haben diese Werte wiederum, sind unterschiedlich. Ja, und das ist, glaube ich, auch wichtig, immer im Blick zu haben, ohne es zu sehr zu verkomplizieren.
Ich glaube, eine Komponente, die natürlich jetzt dazukommt, Neukunden, Bestandskunden, Verivox an sich, das Tool, Needs, Suchen, Ergebnisse, Checken etc. Und eine Komplexität, die dazukommt, ist dann natürlich das Thema Personalisierung. Kannst du da vielleicht ein bisschen ausführen, welchen Stellenwert Personalisierung hat? Wann das vielleicht auch so ein bisschen zeitlich irgendwie, war das von Anfang an schon super wichtig? Hat sich das entwickelt? Habt ihr es vielleicht irgendwann übertrieben und gemerkt, wir müssen gar nicht bis ins Kleinste irgendwie personalisieren? Genau, starten wir vielleicht mal mit der Frage.
Ja, Personalisierung ist bei uns tatsächlich ein Thema, wo wir gerade jetzt dran sind. Also gerade wirklich in diesem Moment. Das geistert, also es gibt kaum eine Company, die ich kennengelernt habe, die das nicht durch die Hallen geistert. Ich glaube, erstens versteht der Gefühl ganz, also frag 100 Leute und du kriegst 100 unterschiedliche Antworten. Das hat es schon mal schwer gemacht. Und das zweite war, wir konnten es nicht konkret verorten. Wo ist das denn jetzt aufgehangen und wer soll sich dieses Thema denn irgendwie schnappen? Weil es gilt ja irgendwie für jeden und für irgendwie jeden auch nicht. Also das hat es uns schon mal schwierig gemacht. Das heißt, es wurde eigentlich immer eher getrieben von Einzelpersonen. Das heißt, es gab keine ganzheitliche Unternehmensstrategie als Guideline, sondern eigentlich eher getrieben von Einzelpersonen. Menschen, die besonders engagiert waren, die sich damit stark auseinandergesetzt haben und das halt stärker, und das hat man auch, das merkt man teilweise auch in den Produkten und Services, dann miteinander in Verbindung gebracht haben. Was wir jetzt tun, und das ist jetzt dieses Jahr einfach neu, auf Basis halt eben einer Einschätzung, sagen wir mal halt eben, von dem größeren Teil der Führungskräfte, ist Personalisierung als eins der großen Themen identifiziert worden, wo wir noch stärker und noch besser werden müssen. Wir hatten auch eine Impact-Effort-Matrix, weil bei uns wirklich sehr, sehr Impact-getrieben vorgegangen wird. Das heißt, alles halt eben wird priorisiert auf Impact, weil es die einzige Sprache ist, die wir alle miteinander sprechen. Aber da kann ich gerne später noch was zu sagen, bei Interesse. Das heißt, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir machen jetzt eine Personalisierungs-Discovery. Und ich glaube, das ist absolut richtig und notwendig. Was dabei rauskommt, I don't know. Und für mich ist auch alles okay. Was aber der Punkt ist, ist, wir definieren es einmal für diese Company. Das heißt nicht, dass das jeder für jede da draußen die Definition ist, aber wir definieren es. Und wir haben ein cross-funktionales Team, das heißt Finance ist dabei, BAs sind dabei, es sind halt eben Designer mit dabei, es sind Produktler mit dabei, es sind Researcher mit dabei, es sind Devs mit dabei. Das heißt, es ist halt eben ein cross-funktionales Team, was sich damit stellvertretend auch für die gesamte Company auf Bestandskundenfokus, weil da trifft eher natürlich Personalisierung zu als halt eben für Neukunden, dass wir uns da halt eben einmal intensiv fokussiert mit beschäftigen. Das machen die nicht jeden Tag von morgens bis abends, aber halt eben schon einen größeren Teil ihrer Zeit am Tag. Ja, und das machen sie halt eben dann ungefähr für, ich lass mich lügen, 4, 5, 6, 7 Wochen. Fokussieren sie sich auf dieses Thema cross-funktional und kommen mit unterschiedlichen Szenarien raus und geben eine Handlungsempfehlung, welches Szenario aus ihrer Sicht halt eben das Beste ist. Und zwar in einer ganzheitlichen Perspektive, so könnten unterschiedliche, vielleicht auch erste Ideen aussehen, aber das ist so, aber auch mit Grundsatzthemen, Personalisierung ja oder nein? Und wenn ja, wie bis zu welchem Maße?
Während diesem ganzen Prozess klopft ja auch immer wieder AI so ein bisschen an die Tür und sagt, hey, ich bin auch da, ich kann euch da wahrscheinlich auch so ein bisschen schneller helfen und das alles boosten und Personalisierung sagt mir, was ich wissen muss und ich baue euch das alles hin. Vielleicht da auch ein kurzer Einblick von dir. Also Personalisierung hast du gesagt, ein Thema jetzt so ein bisschen hochgekommen und jetzt auch mehr verankert. Wie steht es um KI, wollte ich schon sagen, weil das oft viele sagen und komplett kompletter Schwachsinn ist. KI, so, sorry, genau.
Schön, dann hast du jetzt das Beste aus beiden Welten halt eben genommen, gerade in der KI-Thematik. Sehr gut. Also, das Thema spielt bei uns in der Company eine Rolle, grundsätzlicher Natur. Und grundsätzlicher Natur ist auch ein sehr starker Fokus auf Gen AI. Das ist eher der Schwerpunkt bei uns. Das ist halt gar nicht kein Riesenkonzern, aber wir haben halt Menschen, die sich ganz dediziert damit auseinandersetzen. Und auch das ist in der Personalisierung ein Thema mit drin. Wie stark das sein wird und was das genau bedeutet, das geht gerade über meinen Horizont. Das weiß ich nicht genau, aber ich weiß, dass es halt eben jeder dieser Themen mitgedacht wird. Und dann für jedes dieser Themen einmal gesagt wird, so stark oder so schwach oder gar nicht, wird es dann entsprechend drin sein.
Weil ich meine, das Thema muss ja wahrscheinlich, also für mich als Laien denke ich mir, na gut, das könnte auch einfach komplett existenzgefährdend sein, weil ich gehe halt einfach hier GPT, zack, bumm, drei verschiedene Sachen, vergleiche, was ist so und schaue mir dann, also es kann ja auch dieser Worst Case oder das ist ja sicherlich da, dieses Szenario, aber was mich gerade noch ein bisschen mehr interessiert, weil du gesagt hast, es gibt wirklich Leute, die sich im Unternehmen konkret damit beschäftigen und das hast du ja bei der Personalisierung auch gesagt, dass es eben da Leute gibt oder gab, die dieses Thema sich geschnappt haben und gesagt haben, hier, ich beschäftige mich damit. Und ist das dann bei euch so, dass ihr dann als Unternehmen sagt, ja, passt, perfekt, hier könnt ihr euch einsperren und könnt euch da jetzt, kriegt Getränke, Equipment und könnt da, habt einen Auftrag auch offiziell und Zeit und Ruhe, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Kann ich mir das so vorstellen, auch für Gen AI? Oder ist das auch immer noch so Daily Business 80% und ja, Gen AI Cases, wie viele Unternehmen, werden auch so ein bisschen erarbeitet? Oder ist es eben, wie du sagst, wirklich so, sind da wirklich dedizierte Leute, die sich intensiv damit beschäftigen, was gerade passieren muss und wie die Company sich da entwickeln muss?
Ja, also ich sag's mal zu beiden Themen. Zu dem Thema AI generell, das ist bei uns bei Data und vor allen Dingen auch den Data Science Kolleginnen und Kollegen Aufgaben. Und die beschäftigen sich dediziert damit. Und dann helfen sie zum Beispiel. Wir haben sehr viel Research. Unser Research Repository ist, nennen wir es mal, noch nicht das Beste dieser Welt. Wenn sich ein paar Kolleginnen und Kollegen von Research bei uns das anhören, dann werden sie vermutlich schmunzeln, aber ich versuche es mal positiv zu formulieren. Also wir haben noch einen Nachholbedarf und das ist so. Auf das zuzugreifen, kann halt AI einfach einen riesen Benefit liefern, anstatt halt eben in 7000 Ordnerstrukturen zu wühlen. Zweiter Punkt. Solche relativ simplen No-Brainer wie das Thema Content, beispielsweise Content Creation in unterschiedlicher Form, mit all den Trade-offs, die es halt eben gibt und all den Erkennungsmethoden, die es dann wiederum halt eben im Zweifel auch negativ machen. Auch das ist ein starkes Thema. Das gilt natürlich auch für Tech halt eben in unterschiedlicher Form, gerade halt eben für die Developer, wo das auch eine starke Rolle spielt. Zur zweiten Anmerkung von dir, können sich die Menschen darauf bei uns fokussieren? Und dann würde ich das Thema Personalisierung mal nehmen. Weil ich hatte vorhin von dem Discovery- und Delivery-Prozess gesprochen. Und der hat das Ziel, dass wir zwei Sachen machen. Die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, an den richtigen Dingen zu arbeiten, weil bei existierenden Companies 70% der Dinge, die man neu angeht, in der Regel nicht erfolgreich sind, wenn man unterschiedlichen Studien glaubt. Mal mehr, mal weniger. So Simon Kukra zum Beispiel oder so. 9 von 10 Startups scheitern, etc. Also Nummer 1, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, die richtigen Dinge zu machen. Personalisierung gehört da gerade rein. Komme ich gleich zu. Zweitens, Delivery, die Dinge richtig zu machen. Effizient exekutieren. Auf die Platte bringen. Und die beiden gehören zusammen. Und die Idee ist, dass man sich eher versucht, auf weniger Themen zu konzentrieren. Nicht, dass uns das immer gelingen würde, aber auf weniger Themen zu konzentrieren und diese dann später richtig zu machen. In einem Fokus, mit einer größeren Klarheit und einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass das die richtigen Themen sind und diese gut halt eben auch exekutiert werden und sich nicht wie Kaugummi ziehen und dann auch nicht erfolgreich sind. Also klassisches, wenn man so Agile und Waterfall immer so gegeneinander packte damals halt, irgendwie so vor 10 Jahren hat man gesagt, so, ne, also konzipiert man ein halbes Jahr, entwickelt man ein halbes Jahr und nach einem Jahr merkt man, keiner braucht's. So, das sind so die Grundmentalitäten. Personalisierung, da arbeiten jetzt so 10 Menschen dran. Und die Antwort auf deine Frage ist, zur Hälfte ist das super, zur anderen Hälfte ist das so, wie du es halt eben mit dem Daily Business beschrieben hast. Bei ein paar Menschen ist das super. Beispielsweise, eine unserer Business Units beschäftigt sich sehr stark mit Bestandskunden und versucht, diese zu leveragen. Da spielt sowas wie ein CPO eine Rolle, eine Customer Lifetime Value spielt halt eine starke Rolle. Das sind so Kernmetriken, auf die wir versuchen einzuzahlen. Und da gibt es halt eben dann eine Person, die sich auf das Thema Bestandskunden sehr stark fokussiert. Es gibt mehrere Personen, aber eine Person davon sagt dann halt eben, gut, wir haben jetzt als gesamte Business Unit das Thema Personalisierung, auch halt eben diesem mit Discovery und Delivery. Und da gibt es 2 Management Circles von 4 Management Circles, die genauso heißen übrigens. Das heißt, das zeigt nochmal die Relevanz und Wichtigkeit. Dass wir uns dafür entscheiden, dieses Thema anzugehen und zu discovern und wenn es gut ist, auch halt eben zu exekutieren in der Delivery. Und diese Kollegin, die macht eigentlich nichts anderes, als von morgens bis abends sich jetzt mit diesem Thema Discovery zu beschäftigen. Davon gibt es so 2, 3, 4 Leute und die anderen 3, 4, 5 Leute, die sind schon in ihrem Tagesgeschäft halt eben noch verfangen. Die helfen halt eben trotzdem dabei, so gut sie halt eben können. Und es ist besser, als wenn normalerweise dieses Thema sich über 2 Jahre ziehen würde mit keinem Ergebnis. So halt schaffen wir es innerhalb von wenigen Wochen, ein Ergebnis zu erlangen. Können die sich 100% und einer darauf fokussieren, von morgens bis abends und anschließen? Die Hälfte ungefähr nicht, die andere Hälfte kann es eher. Oder ein Drittel kann das sich voll darauf fokussieren, muss es auch. Und bei 2 Dritteln ist es variabler. 10% in der Regel nicht, weil einen gewissen Einfluss muss man halt eben oder gewisse Mitsprache oder gewisse Mitteilnahme muss halt da sein. Wenn jemand nur 5% oder 10% seiner Zeit in der Woche investieren könnte, dann muss man den mehr onboarden, als dass er Wirksamkeit reinbringt. Insofern, das tun wir nicht. Aber 100% full-fledged sich darauf konzentrieren kann ein kleinerer Teil, 1/3 würde ich mal schätzen und 2 Drittel, die machen das halt eben mit weniger Tagesgeschäft. Und mehr Fokus darauf, aber nicht absolut im Fokus.
Es wird halt immer schwieriger, oder? Also das, was du beschreibst, hört sich natürlich auch sehr gut an. Und ich finde es mega geil, dass ihr diese Abteilungen habt, die Prozesse, denen auch da auch wirklich da verfolgt, das wirklich auch im Detail zu erarbeiten und dran zu bleiben. Aber natürlich in dieser schnelllebigen Welt wird es immer schwieriger, das so beizubehalten. Und es ist eben dann ein Problem, irgendwie Fokus zu bewahren, gleichzeitig natürlich zu sagen, ich will da qualitativ dranbleiben und ich will das nicht jetzt nur schnell über die Bühne bringen, weil dann schon die nächsten zwei Themen auf der Agenda stehen. Habt ihr ein Zielsystem bei euch, wie OKRs etc.? Wie schafft ihr euch, den Fokus zu behalten in diesen turbulenten Zeiten?
Ja, ich glaube übrigens, blinder Aktionismus dauert viel länger und am Ende ist Company schädlicher. Also das heißt, mit weniger Umsatz und weniger Profit. Und das merkt man sehr schnell halt eben aus meiner Sicht beim EBITDA. Also anders formuliert, in dem Moment, ein Kollege von mir sagt immer, ein C-Level-Kollege sagt immer, Klarheit ist Schönheit. Das teile ich total, finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, und das andere ist, Fokus ist halt unerlässlich und fällt uns schwer genug. Auf deine Frage, wie priorisieren wir oder woher kriegen wir die Guidance, geantwortet, wir benutzen keine OKRs, aber halt eben ein sogenanntes OJSM-Modell. Das ist von der Logik her ähnlich. Es geht da um Objectives, was ein Klammerbegriff ist für Vision, Mission und im Zweifel auch Purpose. Wir haben das ein bisschen für uns adaptiert. Dann gibt es halt eben das Thema messbare Ziele, also Goals and Metrics. Und dann gibt es halt eben das Thema Strategie, um halt klar zu haben, und am Ende übrigens sind es bei uns Tactics, das können dann bei anderen Initiativen sein oder Actions oder es sind die Key Results, nenn es wie du willst, aber halt eben Initiativen. Und der Kernpunkt ist, man macht bestimmte Dinge innerhalb strategischer Guidelines. Zum Beispiel morgen bauen wir keine Schwimmbäder bei Verivox. Das wird nicht passieren. Ja, also bitte nicht. Außer ihr zeigt uns, dass das gut ist, dann gerne. Aber wir haben strategische Guidelines. Und ihr zeigt uns bitte diese messbaren Ziele, sowohl halt eben von Leading als auch Lagging Metrics. Und am Ende zeigt ihr uns bei den großen Themen, die deutlich mehr Aufwand als ein Monat sind, ein halbes Jahr oder ein Jahr, zeigt ihr uns, was das am Endeffekt einzahlt auf die Unternehmensziele, das heißt in der Regel Umsatz und Profit. Und das zeigt ihr uns und das leitet ihr bitte her, vorab, mit einer gewissen Confidence, die mal höher, mal weniger hoch ist. Und auf dieser Basis wird dann priorisiert. Das heißt, die ganzen Maßnahmen werden fairerweise noch nicht ganz company-wide, aber halt innerhalb dieser Value Streams, die wir haben, gegeneinander priorisiert. Es gibt da ein sogenanntes Opportunity Board. Da sollen cross-funktional alle Opportunitäten drin sein. Auch das, muss man sagen, funktioniert noch nicht perfekt, aber gut. Da haben wir noch Raum für Verbesserung, aber trotzdem ist das erstmal gut. Und man versucht auf Basis des Impacts dann am Ende des Tages zu priorisieren. Und spannend ist, dass da viele Produkt- und UX-Themen drin sind, die einen Impact machen und die einen Impact auch nach vorne treiben. Und das ist sehr, sehr spannend. Also so priorisieren wir am Ende des Tages nicht OKRs, aber halt ein OJSM oder bei uns ein sogenanntes OJSMT-Framework. Und das geht dann halt eben, ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen, falls es euch interessiert, gerne sicherlich auch, aber ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen, geht natürlich über mehrere Fluglevel, sodass halt die Guidance auf einer Unternehmensebene, also was wollen wir bis zum Ende dieses Jahres oder bis zum Ende 30, was wollen wir denn da an Umsatz und an Profit gewährleisten? Und welche Strategien verhelfen uns dazu, das halt hinzubekommen? Und dann müssen die jeweiligen Business Units eigentlich selber sagen, welche Maßnahmen sie tätigen, um innerhalb dieser großen Unternehmensstrategie und dieser Ziele, die zu erreichen und im Optimalfall zu übererfüllen.
Auch dieses Thema hört sich wahnsinnig gut an. Ich schmelze dahin, wenn du darüber erzählst, wie ihr diese Prozesse habt, was ihr da alles macht. OKRs, ich versuche schon, ich habe schon, meine Aufgabe ist es jetzt, ein Thema zu finden, wo ich dich ein bisschen ins Taumeln bringen kann, wo es heißt, wo der Thorsten sagt, ja, da, das ist noch nicht so gut. Das ist wirklich etwas, wo das mich nervt, wo wir einfach nicht gut aufgestellt sind. Lass uns ein bisschen tiefer auch ins Produkt eintauchen. Stichwort Designsystem ist ja auch in aller Munde, verschiedenste Produkte, das aufzubauen. Du bist seit ein paar Jahren jetzt bei Verivox. Wie war der Status des Designsystems? Gab es schon ein Designsystem? Hat sich das jetzt auch entwickelt? Oder ist es wie Personalisierung auch jetzt, heute auf der Agenda? Ja, bin gespannt, wie du antwortest.
Designsystem, also vielen Dank ganz nebenbei. Also ich gehe gleich drauf ein aufs Designsystem. Ich glaube, meine Kolleginnen und Kollegen wissen, dass ich einfach einen extrem hohen Anspruch habe. Das heißt, ich glaube, in allen Themen sind wir nicht gut genug. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu demotivierend ist, weil fairerweise, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, dann sind wir in vielen Themen einfach extrem gut. Aber das ist auch der Anspruch bei uns ist, dass wir halt zu den Top 5% oder drüber halt eben gehören, was das Thema Produktentwicklung anbelangt. Das ist die Maßgabe und das ist der Anspruch, mit dem wir da rangehen. Und ich glaube auch, dass wir die letzten Jahre sehr deutlich in der Art und Weise, wie kundenzentriert, wie datengetrieben, wie klar wir sind in dem, wie wir Dinge tun, dass wir da halt eben und auch von den Menschen, die zu uns gekommen sind, auch das merkt man sehr deutlich, welche Art von Menschen wir halt mittlerweile anziehen. Das sind einfach andere, als die es halt eben vor ein paar Jahren waren, von dem Mindset her, aber auch teilweise auch von der Qualität her. Das ist schon beeindruckend, was da passiert ist. Also ich bin wirklich sehr, sehr stolz darauf. Vielleicht nur, um das einmal der Vollständigkeit halber gesagt zu haben. Aber mein Anspruch ist halt leider da auch sowohl an mich als auch an andere sehr hoch. Design System. Design System, ich war übrigens kurze Zeit vorher, bevor ich zu Verivox gekommen bin, war ich für Verivox als Freelancer tätig. Und da ging es schon um diese grundsätzlichen auch Strukturen und wie können wir Dinge verbessern. Und da war das Design System auch ein Thema. Aber es ist halt eben, eigentlich würde ich sagen, so seit 2-3 Jahren deutlich stärker in den Fokus gekommen. Eine Sache, woran wir uns früher mal orientiert hatten, zum Beispiel Lidl, war halt sehr, sehr früh halt eben mit ihrem Design System da. Ich hatte das Gefühl, die haben auch viele Dinge richtig gemacht. Auch die haben natürlich Fehler gemacht, aber halt eben viele Dinge richtig gemacht, ohne es wirklich in Perfektion zu beurteilen zu können. Beim Design System ist es bei uns folgendermaßen. Wir waren, glaube ich, schon vorher auch vom Design her sehr klar aufgestellt, auch in der Abstimmung her, sodass halt eben nicht Call to Action A ganz anders aussieht, von der Schriftgröße, von der Opacity, von was auch immer alles, als halt eben Call to Action B. Also, dass wir uns als ein Unternehmen begreifen, und da ist übrigens auch der Connect zur Marke wieder, und nicht halt eben, dass halt jedes der lustigen Produktentwicklungsteam seine eigenen Sachen macht und jeder Designer seine eigenen Sachen macht. Also wir haben ein Design System. Aus meiner Sicht funktioniert das unter den Designern auch sehr gut. Das, wo wir noch nicht gut genug sind, ist die Adaption dessen. Woran wir gerade, was wir noch nicht genau wissen gerade und was wir uns gerade angucken, ist, wie viel Effizienz gibt uns das Design System. Also sowohl auf einer Designer-Perspektive als auch Developer-Seite. Und das wissen wir noch nicht ganz genau, weil es ist schon ein massiver Aufwand, den wir investieren. Also es gibt bei uns ein crossfunktionales Team, das beschäftigt sich mit einem sogenannten globalisierten Checkout. Also auch globale Themen sind bei uns wichtig. Aber auch mit dem Design System. Mit diesen beiden Themen. Das heißt, wir stecken da schon auch einen gewissen Invest einfach rein von Menschen, die sich nur darum kümmern. Und das muss sich auch rentieren und gerade gegenüber auch anderen Themen dann priorisiert sein. Und am Ende des Tages ist auch das eine Impact-Frage. Also sprich, wie sehr es auf unsere Unternehmensziele einzahlt und diese zu erreichen. Es ist nicht nur ein, generell nicht nur ein Karma-Aspekt, halt eben das Beste halt für die Menschen herzustellen. Das Schöne ist, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, heute, in dem Moment, wo wir Kundenprobleme lösen, was halt schön fürs Karma ist und auch ein schöner Job ist, machen wir den Großteil der Zeit gleichzeitig halt eben auch Umsatz und Profit. Und ich finde das eine super Kombination. Zurück zum Design System. Unsere Herausforderung dabei ist, wie gesagt, weniger aus meiner Sicht der Design-Part. Wo wir uns noch ein bisschen schwer tun, ist dann bei den Artefakten, also beispielsweise HTML, CSS, CSS-Artefakte, dass wir das dort adäquat adaptieren. Also sprich, dass halt jeder Dev dann sagt, ich gucke vorher rein, existiert das schon? Dann benutze ich das. Oder ist es noch nicht da, dann baue ich es generisch als Artefakt, lasse es da zur Wiederbenutzbarkeit und benutze es natürlich jetzt für meinen konkreten Use Case. Ich glaube, ich bin nicht tief genug da drin, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber das wäre meine Hypothese gerade, wo wir uns noch ein bisschen schwer tun, weil das anscheinend nicht immer aus Sicht der Devs die effizienteste Herangehensweise sei. Und das ist etwas, woran wir gerade lernen. Auch dieses Thema werden wir uns fokussiert dieses Jahr angucken, um einmal einen Doppelstrich drunter zu machen. Das heißt, es geht nicht nur darum, sich einmal ein Thema anzugucken und dann Fire and Forget zu machen und das Thema lassen wir laufen, sondern nach einer gewissen Zeit sich die Themen anzugucken, und zwar eigentlich auch alle, und zu sagen, ist das immer noch das Richtige, was wir tun? Ist es immer noch das Beste für diese Company, was wir tun? Und da bin ich eher pragmatisch und heißt, ich glaube grundsätzlich an Design Systems. Gerade in der Komplexität, die wir haben, das wäre ungewöhnlich, wenn das, also es bringt uns auch was, darüber brauchen wir gar nicht sprechen. Die Frage ist, sind die Ressourcen, die Kapazitäten, die Menschen, die halt daran arbeiten, sind die dort am besten aufgehoben oder sollten die eher an anderen Themen arbeiten? Und das ist die Frage, die wir uns dieses Jahr stellen.
Sollten Sie vielleicht auch an der Barrierefreiheit arbeiten? Das ist meine nächste Frage, Thorsten.
Ja.
Weil das Thema ist ja auch natürlich, klopft auch an der Tür. Es klopft
für
so viele Themen an der Tür. Wie schaut's da aus?
Ja, das ist ein juristisch schwieriges Thema für uns. Ich versuche mich da so generalistisch mal wie möglich zu halten. Also grundsätzlich ist Barrierefreiheit und das Thema Accessibility für uns ein wichtiges Thema. Und wir machen das, und im Kern, wenn ein Designer mir sagt, er macht gar nichts mit Accessibility, dann muss man das schon sehr kritisch anmerken und fragen, hey, ist eigentlich nicht alles, was du machst, auch immer ein Blick halt eben auf Accessibility? Damit meine ich weniger, also damit meine ich das Tägliche, was ein Interaction Designer macht, damit meine ich weniger halt Screenreader oder ähnliches. Bei uns ist gerade die Frage, wie machen wir das? Und wir haben uns auch dort, übrigens auch dort im Rahmen einer Discovery dann beschäftigt. Weil der Aufwand, das in Perfektion in dem Gesetz, wie es heute definiert ist, nachzukommen, ein extremer Aufwand wäre. Der wäre riesig hoch und bedeutet bei Companies unserer Größe oder größer ein Millioneninvest vom Aufwand her. Über fast alle Teams hinweg. Und das muss sich aus meiner Sicht auch gut überlegt sein. So, jetzt ist es bei anderen Gesetzen immer einfacher. Bei anderen Gesetzen hast du halt eben 25 Jahre Erfahrung. Du weißt, wie Gerichte das auslegen. Du weißt, wie sie damit umgehen. Das ist der eine Aspekt. Das hier ist total neu. Wir wissen nicht genau, wie halt eben dann, wenn du es nicht nachkommst oder nur unzureichend, wie die Strafen sind oder nicht, worauf eher geachtet wird oder nicht. Das sind alles größere Herausforderungen, die da sind. Zu denen haben wir uns auch eine klare Meinung gebildet. Aus juristischer Perspektive heraus. Ich würde das einfach mal so stehen lassen, weil ich, das ist, glaube ich, ein herausforderndes Thema, was da ist. Was wir aber so oder so tun, ist eine klare Intention zu haben, so accessible wie möglich zu sein. Also, das ist kein Thema, was wir aufs Abstellgleis schieben, egal was dabei, was halt eben sonstige Entscheidungen halt eben sind, sondern wir sind gerade dabei, unterschiedliche Tools zu testen, die uns halt solche Basiselemente, wie auch St. Pauli Sachen nutzt oder sowas. Und St. Pauli ist ja nun, ich komme aus Hamburg. Ich habe eine nahe Verbindung zu St. Pauli aus ganz vielen Elementen heraus. Stadtteil, Kultur und halt eben Fußballverein, Rugby und so weiter. Also ganz viele Elemente mit St. Pauli. Und man kann ihnen vieles vorwerfen vielleicht, aber man kann nicht vorwerfen, dass sie halt eben absolut nicht inklusiv sind oder dass Barrierefreiheit ihnen am Arsch vorbeigehen würde. Das kann man, glaube ich, nicht vorwerfen. So heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, die nutzen auch halt eben ein Tool, was halt eben die Basiselemente, so wie Screenreader-Elemente und ähnliches, halt eben dann ermöglicht, sodass auch Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen auch halt eben adäquat diese Seite nutzen können. Und das finde ich auch richtig, das zu tun. Und das muss aus meiner Sicht auch der Anspruch sein. Aber trotzdem nicht, dass man damit dann halt eben 20 Dev-Teams beschäftigen muss, die das alles in manualisierter Kleinarbeit machen. Ja, und das andere ist, also wenn ihr da später gerne nochmal irgendwie Tipps habt oder aus der Community oder sowas, gerne mich über LinkedIn anschreiben. Ich spreche da sehr, sehr gerne drüber, weil ich glaube, wir haben da auch nicht den Stein des Weisens gefunden. Ich glaube, viele andere übrigens auch nicht, wenn ich mich das so umgucke in Gesprächen. Und das andere ist aber, dass die Intention ja so oder so sein muss, ein Produkt zu haben, was in den Basiselementen accessible ist, also in die Offline-Welt mal gemünzt. Es muss doch halt eben möglich sein, dass ein Bahnsteig ein Aufzug ist. Ja, das kostet Geld. Das ist richtig. Ist aber eine Frage von Teilhabe vielleicht. Dass halt Menschen auch halt mit der Bahn fahren können. auch Menschen, die halt eben im Rollstuhl sitzen oder die halt eben älter sind oder die halt viel Gepäck halt haben oder ähnliches. Das muss ja möglich sein, das in adäquater Form halt eben zu haben, sodass den Menschen auch die Möglichkeit gegeben wird, entsprechend daran teilzuhaben. Und das wäre ungefähr auch das, was wir für Verivox haben als Grundmaxime. Die juristische Perspektive, um das zusammenzufassen, ist herausfordernd. Wie stark fällt Verivox darunter auch, wie stark nicht, weil wir nicht explizit eigentlich Sachen verkaufen, also ganz weite Themen, die wir da haben. Auf der anderen Seite aber rein von dem Gedanken her aus einer Markenvertrauenskundenperspektive heraus ist das Thema ein richtiges und wichtiges Thema und es sind viele Einzelfallentscheidungen, bewusste Einzelfallentscheidungen, wie wir da bis zu welchem Grad vorgehen.
Ja, also du hast auch vollkommen recht, das ist natürlich ein Fass ohne Boden und wir auch aus Agenturseite, wir sehen es ja genauso. Ja, natürlich, UX-UI-Designer agieren schon so nach in den Rahmenbedingungen, in denen sie Einfluss nehmen können auf Barrierefreiheit, damit zu arbeiten. Aber du kommst ganz schnell einfach auf eine Komplexität, Screenreader. Natürlich kannst du einen Screenreader bauen und der liest dir alles von oben nach unten durch. Aber wenn du dann dich richtig hinstellst und sagst, na gut, aber mit dem gleichen Anspruch an UX/UI, den ich an normale Leute, sage ich jetzt mal, ohne Beeinträchtigung rangehen würde, dann müsste ich eigentlich auch so an den Screenreader rangehen und müsste eigentlich dann mich wieder hinsetzen und sagen, na gut, okay, also es macht keinen Sinn in dieser Screen-Situation jetzt von oben nach unten zu lesen, es würde Sinn machen, Füllwörter zu verwenden, es würde Sinn machen, irgendwie oben zu starten, dann eigentlich erst dann runter zu springen, dann nochmal in die Mitte, so. Zack, bumm, hast du schon mal irgendwie 3 Tage mehr gefühlt, überspitzt gesagt, die du in so ein kleines Thema investieren könntest. Und das dann, das macht es natürlich als Agentur noch schwieriger, das dann dem Kunden zu erklären, der eigentlich noch nicht mal so weit ist, dass er vielleicht Themen wie UX-Writing im Budget überhaupt verankert hat oder andere Sachen oder ein Invest auch in das ganze Thema Designsystem. Also ich glaube, das ist etwas, was sich erst durch unsere ganze Branche durchziehen müsste. Der Best Case wäre, die nächste Ausschreibungsprozess, im Ausschreibungsprozess steht schon drinnen, bitte hier Accessibility, uns ist vollkommen bewusst, 100.000 Euro für Screenreader-Optimierung ist quasi schon, Budget ist da. Dann würde das mal so richtig Fahrt aufnehmen und so richtig verankert werden. Also in kurz, auf alle Fälle, das kann man, es ist, ich glaube, wie du das immer so schön sagst, es ist etwas, wo wir immer die Prämisse haben, so gut es geht, danach zu arbeiten. Aber natürlich kannst du nicht von heute auf morgen die Welt verändern in dem Bereich. Aber du musst halt dranbleiben und das ist, glaube ich, das Wichtige. Vielleicht auch so ein bisschen jetzt auch in die Zukunft geschaut. Welche Themen stehen denn so noch am Horizont für Verivox, für dich, wo du sagst, da muss eigentlich vielleicht in der Branche oder jetzt speziell für Verivox so innovative Themen, neue Features, wo geht da die Reise hin?
Also ich glaube, grundsätzlich gibt es natürlich über die unterschiedlichen Business Units ganz und die Wertschöpfungsstreams, die wir da haben, sehr, sehr unterschiedliche Themen, die wir da haben. Aber grundsätzlicher Natur, und da sind wir bei dem Thema, worüber wir vorhin gesprochen haben, ich glaube schon, dass wir Angebote den Endkunden machen müssen, die deutlich personalisierter sind. Ich hatte von euch verstanden, ihr glaubt grundsätzlich an das Thema Hyperpersonalisierung. Ich bin mir Stand heute noch nicht ganz sicher, wo da die Grenze ist. Also das heißt, wie stark Personalisierung für uns genutzt werden muss. Ich glaube aktuell daran, aber ich verlasse mich da einfach auf die Expertinnen und Experten, die wir bei uns haben. Das ist eine Grundmaxime einfach. Ich habe zu allem eine Meinung, also wirklich fast zu allem, häufig auch eine unqualifizierte. Aber deshalb ist es wirklich so, mich da auf die Expertinnen und Experten von uns zu verlassen, die halt einfach einen hervorragenden Job machen. Und dementsprechend lasse ich mich da auch gerne überraschen. Aber meine Hypothesen sind folgende. Nummer 1, ich glaube an eine deutlich stärkere Personalisierung, deutlich stärker zu verstehen. Was hast du, lieber Kunde, Stand heute? Beispielsweise bei einem Stromvertrag, was hast du halt eben heute, was kann halt eben für dich die Perspektive für die Zukunft sein, wo können wir dich unterstützen, wo können wir dir helfen, wo können wir die Auswahl so unabhängig, so neutral und so gut wie möglich für dich machen. Und nur ganz nebenbei, also ja, wir leben halt von einem Kommissionsmodell, das ist so, das würde ich auch niemals bestreiten, aber unser Ranking und ähnliche Sachen, die gehen halt eben nicht danach, sondern wir kümmern uns so stark es geht darum, so gute Lösungen für unsere Endkunden zu finden, weil wir daran glauben, dass wer die Endkunden hat, wer deren Probleme halt eben so gut wie möglich lösen kann, dann am Ende auch unternehmerischen Erfolg hat. Also Personalisierung ist eins. Zweites Thema ist, und das hängt dann zusammen, auch einen stärkeren Fokus sicherlich auf halt eben unsere Kunden zu legen, die wir bereits schon haben. Die haben wir teilweise zu stiefmütterlich in der Vergangenheit behandelt. Mit denen werden wir eine stärkere Kommunikation und eine vertrauensvollere Kommunikation in der Zukunft haben müssen. Und das geht, glaube ich, auch damit einher, wiederum in sich kongruent mit diesem Thema Personalisierung. Also kein Bullshit, den zu übermitteln oder ähnliches, sondern wirklich passgenaue Angebote zur richtigen Zeit, den richtigen Content ihnen zu geben und nicht halt einfach mit der Gießkanne da drauf zu gießen und zu hoffen, dass ein Regentropfen unter Dutzenden halt eben fällt. Drittens, wir machen uns auch über neue Produkte Gedanken durchaus und auch über neue Themen. Jetzt muss man aber dazu sagen, bei beispielsweise Insurance, wir haben viele Versicherungen. Unser Punkt dort ist eher, also, frag mich jetzt nicht ganz genau, wie viele. Ich glaube, irgendwas zwischen 20 und 30. So Pi mal Daumen. Und die Frage dort eher ist, lass uns doch halt eben wenige erstmal gut machen und dann nach und nach aufbauen. Ja, und da sind wir halt erst. Also das heißt, da ist die Reise noch lange nicht zu Ende. Auch hier, lasst uns schauen, dass wir einen Fokus haben, so gut es geht, so verführerisch das immer ist, ganz viel zu machen. Und das verstehe ich auch. Und ich mache das ja auch selber gerne. Und ich muss mich selber zu Fokus zwingen, jeden Tag. Nicht nur bei meinem miserablen Zeitmanagement, sondern halt eben insgesamt. Und das wäre ein dritter Punkt, sich halt eben auf die Produkte, die wir haben, zu konzentrieren und die halt eben gut zu machen, das nicht aus den Augen zu verlieren, weil ich bin kein Freund von Featureitis. Also immer halt neue Sachen zu machen, aber die halt schlecht zu machen. Das hilft niemandem, das hilft nicht unseren Kunden und Kundinnen. Und das hilft uns halt eben nicht am Ende in halt eben der Gewinn- und Verlustrechnung. Das wäre ein drittes Element, also die existierenden Sachen, die halt eben gut zu machen. Und viertes Element wäre, in Einzelfällen ganz neue Geschäftsbereiche oder auch halt eben ganz neue Produkte zu machen. Das sind immer Kleinigkeiten, die wir ausprobieren. Ich hatte vorhin halt eben von dem Umzugsservice zum Beispiel gesprochen. Ich hatte von den von den Balkonkraftwerken gesprochen. Und das ist natürlich auch im Rahmen der Energiewende ganz sicher halt dort zu stärkerer Elektrizität, weg halt eben von Gas. Auch das sind natürlich Markttrends, die uns nicht verborgen bleiben und in denen wir uns gut überlegen müssen, wo wir da unsere Ressourcen investieren. Und in denen dann halt eben entsprechend das zu tun. Eine Sache, die wir gerade machen, ist halt die sogenannten TRG-Prämien, die halt Menschen, die ein Elektroauto haben oder halt eben auch ein Elektrofahrrad im Zweifel, die sie sich halt eben dann auszahlen lassen können. Und da haben wir einen Vergleich, an dem wir, der noch relativ neu ist, an dem wir halt eben bauen und auch den halt weiter dann halt ausformulieren. Und da gibt es halt einfach auch teilweise andere Herangehensweisen. Normalerweise sind wir ein sehr transaktionales Geschäft. Manchmal haben wir halt eben Recurring Revenue-Elemente drin. Aber in diesem Fall ist das zum Beispiel so, dass es das erste Mal sein wird, dass wir einen quasi Subscription Service, mal Insurances oder Versicherungen ausgenommen, dass wir so etwas in einem Energiebereich halt eben machen werden und sagen, weißt du was, du kannst halt eben hier auch halt eben unterschreiben und dann ist das jedes Jahr für dich so. Wir machen dir das Leben einfacher, nicht, dass du jedes Jahr das wieder dir neu angucken musst. Sondern lieber Kunde, wir übernehmen für dich die Arbeit, auch halt eben mit neuen Produkten und Services. Das könnten so vier ungefähre Elemente sein, in die es in der Zukunft gerade stärker bei uns geht.
Ja, vielen Dank schon mal für diesen Einblick, wo es dahin gehen kann. Ich glaube, gefühlt, wir könnten Stunden weiterreden über euer Produkt, euer Unternehmen, die Prozesse etc. Wir fragen auch immer gern im Podcast, welche anderen Produkte stechen denn für dich hervor, wo du sagst, die machen den Job richtig gut. Da hast du das Gefühl, dass die mit gleichen Prämissen an die Sache rangehen wie ihr, wie du das bei Verivox machst. Bei dir würde mich auf der einen Seite das interessieren, aber eigentlich würde mich auch interessieren, ob dir nicht ein Produkt auch in den Sinn kommt oder eine Experience, wo du dir denkst, naja, liebe Kollegen, Kolleginnen, da könntet ihr auch schon nochmal ein bisschen nacharbeiten und vielleicht auch mal eine Discovery oder anderes richtig vollziehen und das nicht nur einmal im Jahr machen.
Naja, die letzte Frage ist dann natürlich, die kann nur despektierlich eigentlich enden, weil es da, glaube ich, ganz schön viele da draußen gibt. Jetzt nicht, dass es, also ganz nebenbei, bei uns ist das auch so, ne? Also wir sind ja nicht blind und wir machen ja durchaus auch viel Research. Wir sehen das auch bei uns und da sind teilweise Produktelemente dabei oder so, wo dann halt unser Interaction Designer oder halt eben auch unsere Produkte halt sagen, das müssten wir halt angehen eigentlich. Das ist ja auch immer so, das ist ja, wir haben begrenzte Ressourcen und mit denen muss man einfach gut halt handhaben. Also wir sehen da deutlich mehr als das, was wir halt eben tun. Deshalb, ich würde sagen, am besten immer erstmal bei uns selber anfangen und selber halt eben kritisch sehen. Und da haben wir noch genügend zu tun. Also das vielleicht mal vorab geschickt. Welche Produkte ich halt eben ganz cool finde, das sind tatsächlich, was ich ganz gut finde, ist sowas wie von der User Experience her und von der Usability her ist sowas wie Trade Republic beispielsweise, die zwar eher halt eben nativ unterwegs sind, aber wo man schon merkt, dass da gute Menschen am Werk waren. Ob die so ähnlich agieren wie wir oder nicht, habe ich übrigens keinen blassen Schimmer. Wäre vielleicht mal ganz spannend. Aber ich habe das Gefühl, das ist auch nicht, also es ist nicht unbedingt notwendig, um gute Produkte zu bauen, dass du immer halt ein perfektes theoretisches Mindset hast im Bereich irgendwie Lean Management oder Design Thinking als Mindset oder Agilität oder ähnliches. Es gibt auch Company, die kriegen das halt eben sehr klassisch hin. Das widerspricht mir eigentlich, das zu sagen, weil ich sehr, sehr überzeugt von den Mindsets bin, die ich gerade eben erwähnt habe und auch fast mein gesamtes Handeln danach ausrichte. Nicht von allen Methoden, aber vom Mindset her. Aber ich glaube, es gibt halt auch andere Companies, wo einfach gute Menschen da sind, die gute Dinge tun. Und was die Logik bei uns ja nur ist, ist immer die Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen. Also mit den Elementen, mit den Guidelines, die wir haben, erhöhen wir nur Wahrscheinlichkeiten. Die Garantie, die perfekten Produkte zu bauen, die Garantie, niemals halt ein Failure zu haben, die existiert vermutlich nirgendwo, mindestens nicht bei uns. Aber wir reduzieren die Wahrscheinlichkeit von Failures. Wir reduzieren die Wahrscheinlichkeit von schlechten User Experiences, so gut es halt irgendwie geht, so schlechter Usability, wie es halt eben geht. Und da investieren wir relativ viel rein. Also ansonsten, ja, ein letztes Beispiel, welches Produkt ich richtig schlecht finde, um doch mal eins zu sagen. Und ich kann aber auch gleich sagen, weshalb das absurd ist, weshalb es trotzdem gut funktioniert. Und seit langer, langer Zeit ist so etwas immer wieder wie Craigslist. Das ist eine absolute Grütze. Und trotzdem, wenn du dir deren Profitabilität anguckst, ja, also ich war noch nie da, ich war noch nie bei dem Headquarter. Wenn man sich die Bilder anguckt, dann ist das absurd. Die haben einen Bruchteil der Angestellten, die sind hochprofitabel und haben gefühlt seit 2 Jahrzehnten halt ein Scheißprodukt. Und das ist schon absurd. Also das ist schon absurd und das widerspricht auch all dem, woran ich glaube. Ja. Und das ist dann schon manchmal schwierig zu erklären, wenn auch Feedback von Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel aus dem Board kommt oder so, die halt natürlich auch andere Intentionen haben, zu Recht auch und zu Recht ihren Stream natürlich stark auch im Fokus haben, dass der gut funktioniert, dann ist das halt, denn da gibt es immer wieder dann Beispiele, wo ich dann erstaunt bin. Und das gehört dazu.
Ja, bei denen scheint es ja wirklich schon, also die haben es einfach auch zum Kern ihrer Marke gemacht.
Ja, total.
Das ist scheiße, so scheiße genau. zu sein in, ja, der, genau. in der Usability. Ja, ich meine, das ist ja wirklich UX aus der Hölle.
Ja, genau. Ohne Feenstaub, ja, genau.
Ohne gar keinen Feenstaub. Nee, das ist nur, nee, wirklich nicht. Aber ja, sie haben es geschafft, dass das Teil der Erwartung und Experience auch ist.
Anscheinend.
Es ist die Craigslist Experience.
Ja.
Genau, das haben sie irgendwie hinbekommen. Also kann man nur sagen, Hut ab. Und wie du schon sagst, unfassbare Profitabilität. Gut, Thorsten, letzte Frage an dich, beziehungsweise ein Wunsch an dich. Welchen Tipp würdest du Menschen geben, die sich für UX, UI interessieren, Designer, Researcher, die an komplexen digitalen Produkten arbeiten? Was sind deine Top 3 Tipps sozusagen? Und oder auch deine Rausschmeißerworte jetzt, deine Empfehlung für UX, UI Interessierte.
Da muss ich tatsächlich einen Moment nachdenken. Also das eine ist, glaube ich, also nur ganz nebenbei, für mich ist das eine der spannendsten Themen, die wir da draußen haben. Und vielleicht überlege ich mir auch irgendwann wieder, ich komme ja eigentlich eher aus dem Research-Bereich übrigens. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass Psychologie eines meiner Hintergründe ist. vielleicht überlege ich mir auch irgendwann wieder da zurückzugehen, weil das einfach super spannend ist. Und auch die Zusammenarbeit halt eben mit den Designern. Also, erstmal, ich finde das halt sehr cool. Aber was ich grundsätzlich empfehlen würde, was mir geholfen hat. Mir hat es tatsächlich geholfen, gerade am Anfang, mir sehr viele unterschiedliche Sachen durchzulesen und nicht zu dogmatisch zu sein. Grundsätzlich gilt, whatever works, aber ich glaube, sich das Wissen anzueignen, das theoretische Wissen, was da draußen existiert, von Menschen, die viel erfahren haben, ohne, wie gesagt, die als wahre Münze nehmen, weil wir haben alle unsere Meinungen und die funktionieren in bestimmten Environments, in manchen anderen vielleicht aber nicht. Also kurzum, sich das Beste zu adaptieren, was da draußen ist, aber halt hungrig nach Wissen zu sein. Ich glaube, das ist eins der Sachen, die für mich wichtig sind, gerade am Anfang. Am Anfang noch viel wichtiger. Zweitens, auch hier nicht zu dogmatisch sein, sondern viele Dinge ausprobieren. No-Brainer ist, glaube ich, lass uns bitte schauen, dass wir nicht nur eine gewisse Orientierung zu einem Kunden haben, sondern dass wir den Kunden ins Zentrum unseres Handelns und Denkens stellen. Das heißt, aus meiner Sicht ganz stark, Handeln basieren auf Daten, kundenzentriert. Das wäre ein zweites Element. Mit Daten meine ich sowohl quantitative als auch qualitative Daten. Also mit Kunden reden, also damals war halt eben vor 10 Jahren so ein Schlagwort, so get out of the building, da wo es noch nicht so viel Homeoffice gab. Also mit Kunden interagieren, diese Daten sich angucken und ernsthaft halt eben zu verstehen, wer sind diese Kunden, Personas, Empathy Maps, Job to be done, etc., ja, und halt wirklich zu verstehen, was haben die halt eben für Probleme. Kundenzentriert und datenbasiert. Also erstens hungrig nach Wissen, zweitens kundenzentriert und datenbasiert. Und als dritten Punkt, seht die Cross-Funktionalität als Chance, miteinander das Beste zu tun. Meine Erfahrung aus der Vergangenheit ist, dass Menschen, die eigentlich auch eher zusammenarbeiten sollten, dass die teilweise gegeneinander arbeiten. Ein Designer, der mir sagt, boah, jetzt muss ich, ist der Researcher, der hat mir das und das gesagt, das ist aber überhaupt nicht das, was ich machen will. Oder halt eben ein Produkt, der sagt, oh, dieser Designer halt irgendwie, das stimmt doch überhaupt nicht, ich bastel das mal schnell und zeig dem Designer, wie es halt irgendwie wirklich geht. Also respektiert das Expertentum der einzelnen Menschen. Das heißt nicht, dass man keine Kritik üben kann. Ja, also gerne halt eben Kritik und Feedback auf einer persönlich wertschätzenden Ebene. Das bitte nie vermischen. Aber schaut, dass ihr cross-funktional gut miteinander arbeitet. Weil beispielsweise die drei, die ich gerade eben genannt habe, mit Devs wiederum dann auch, vielleicht auch mit Marketeers, arbeitet halt eben miteinander. Und schaut, wo ihr halt eben genau diese Überschneidung habt, wo ihr eine gemeinsame Perspektive erlangen müsst, um am Ende die besten Produkte zu bauen. Wenn ihr gegeneinander arbeitet, dann sieht man das in der Regel in den Produkten selber und in den Services selber. Und das ist ganz sicher halt keine gute Idee. Zusammenfassend, seid hungrig nach Wissen, seid kundenzentriert und datenbasiert, handelt und denkt in diesen Logiken und arbeitet cross-funktional positiv im besten Wissen, dass die anderen vermutlich auch halt eben das Beste tun wollen miteinander.
Das perfekte Schlusswort. Thorsten, danke dir vielmals, dass du dabei warst für all deine spannenden Einblicke, dass wir dein Brain picken durften, wie man es so schön im Neudeutschen sagt. Für alle Zuhörenden, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, das Gespräch mit Thorsten, aber auch mit den anderen Gästen, dann folgt uns gerne, bewertet uns, empfehlt uns weiter. Darüber freuen wir uns. Dann arbeiten wir weiter gemeinsam daran, dass die Qualität der digitalen Interaktionen da draußen immer besser wird. Das war's für heute. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.